Heinrich Böll wird 100. Am 21. Dezember feiert der Literaturnobelpreisträger seinen 100. Geburtstag. Im Studio ist die Autorin Felicitas Hoppe und mit ihr möchten wir jetzt über Heinrich Böll reden. Guten Tag, Frau Hoppe.
Guten Tag.
Heinrich Böll begleitet einen ja irgendwie seit der Jugendzeit. In Deutschland ist er eine feste Größe. Was geht Ihnen denn ganz spontan zunächst durch den Kopf, wenn Sie an Heinrich Böll denken?
Ja, also ich erinnere mich in der Tat an Kindheit und Jugend, da der bei uns gelesen wurde. Und dazu fällt mir natürlich ein, Heinrich Böll ist katholisch und eben auch nicht sozusagen. Also das war als katholisch Aufgewachsene, allerdings in der Diaspora, also ich bin ja keine rheinische Katholikin, war schon der Heinrich Böll bei uns zu Hause ein Stein des Anstoßes im positiven Sinne, dass der gelesen wurde. Und das andere, was mir natürlich einfällt, ist der Krieg. Er ist 10 Jahre älter als mein Vater. Mein Vater lebt noch. Mein Vater war selber im Krieg, hat fast alle seine Brüder im Krieg verloren. Der Umgang mit diesem Thema ist für mich ganz stark an Heinrich Böll gebunden.
Wie wurde das denn in einem katholischen Elternhaus aufgenommen, dass er 1976 aus der Kirche ausgetreten ist?
Ja, das war auch der Stein des Anstoßes, aber da auch eine Stimmung der Kirchen- oder Institutionskritik vorhanden war, wurde das wirklich diskutiert und ich glaube in mancher Hinsicht auch als vorbildhaft empfunden, dann aber nicht nachvollzogen, aber es steht im Grunde dafür, wie viel da in Bewegung war und dass es also ein ganz starkes Nachdenken und Reflektieren der Gläubigen und auch der aktiven Christen in der katholischen Kirche darüber gab, wie gehe ich mit der Institution um. Mache ich das mit? Was passt mir nicht? Das hat ja mit politischen Haltungen zu tun. Meine Eltern sind letzten Endes nicht dem Vorbild gefolgt. Sie sind nicht ausgetreten. Aber das war ganz spannend und ganz lebendig. Und im Übrigen war er auch literarisch. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater mit Freunden Debatten hatte, die sagten, wenn Böll, damit ist die Literatur zu Ende. Das kann man nicht mehr lesen. Das ist eigentlich ein Verrat an der Literatur. Denen war das zu modern. Das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, die waren halt bei Rilke stehen geblieben und lasen, wenn es ums Katholische ging, dann bestenfalls noch Bergengrün oder Reinhold Schneider, aber sicher nicht Böll.
Und heute ist es genau umgekehrt.
Ja, heute heißt es dann, wer liest noch Böll, ist ja verstaubt, kann man nicht mehr lesen.
Heinrich Böll selbst hat häufiger davor gewarnt, zwischen engagierter und anderer Literatur zu unterscheiden. Einmal sagte er sogar, dass es ihm fast selbstmörderisch erscheint, das zu tun und dass man damit ein bürgerliches Teilungsprinzip übernimmt, das uns entfremdet. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass Heinrich Böll, wenn er davor warnt, die Literatur aufzuteilen in die, die nur Sprachspielchen treiben und die anderen, die sich politisch engagieren, dass man dann ein Potenzial der Literatur ausscheidet. Auch ein Spiel mit der Fantasie und mit der Sprache kann Engagement befördern. Ich habe das sofort verstanden, als ich das gelesen habe, weil er selber darunter gelitten hat. Er war dezidiert politisch engagiert, er hat sich nicht parteilich binden lassen, aber er hat seine Stimme erhoben, er hat sich eingemischt, er hat Position bezogen, aber zugleich war er eben Schriftsteller, er hat mit der Sprache gearbeitet, er hat Geschichten erzählt und ich glaube, dass er sehr darunter gelitten hat, dass das immer getrennt wurde. Also wenn man ihn politisch befragt hat, ging es wahrscheinlich nicht um seine Texte und eigentlich artikuliert sich jeder Schriftsteller durch seinen Text und nicht durch politische Pamphlete. Und das wusste er genau. Er suchte also eine Einheit. Ich bin ein Mensch, der schreibt, der politisch handelt, der sich zur Welt verhält mit den Mitteln der Sprache. Und das muss nicht klassifiziert werden.
Sind in diesem Sinne auch Ihre Bücher politisch?
Naja, das ist so ein alter Zankapfel, weil die Frage immer ist, was ist politisch? Und ich glaube, das Problem beginnt damit, wenn ich überhaupt anfange zu definieren, was politische Literatur sei oder was Einmischung. Die Tatsache, dass jemand sich hinsetzt und anfängt, mit sprachlichen Mitteln über die Welt nachzudenken, über Menschen, über Reisen, über andere Länder. Ich würde sagen, im allerweitesten Sinn ist jede Literatur politisch, weil sie gesellschaftlich wirksam wird. All unser Tun und Handeln, wenn wir in die Welt hinaustreten, mit welchen Mitteln auch immer, ist in diesem Sinn politisch. Es ist nicht parteipolitisch, es ist nicht programmatisch, es ist nicht ideologisch. Und das ist ja das Entscheidende. Bölls Texte sind nicht ideologisch, aber er bezieht politisch Stellung. Und das würde ich für mich in einem ganz anderen Maße sozusagen in Anspruch nehmen, aber niemals ausschließen. Ich weiß gar nicht, wie meine Texte wirken.
Sie sagten, dass Böll bezieht politisch Stellung. Er ist als Gewissen der Nation, als guter Mensch von Köln etikettiert worden. Ist das nicht ein Wahnsinn, mit so einer Zuschreibung leben zu müssen?
Ja, ich glaube, Böll hat sich selber darüber lustig gemacht. Ich habe einen schönen Filmausschnitt gesehen, in dem ihn der Befragende, der Journalist, genau mit dem konfrontiert und sagte, wenn Sie die Wahl hätten, das Gewissen der Nation zu sein oder einfach ein guter Erzähler, wofür würden Sie sich entscheiden? Und dann sagt er natürlich, ohne zu zögern, für Zweites. Und sagt dann eben auch, ein Mensch kann gar nicht das Gewissen der Nation sein. Das Gewissen der Nation ist zunächst mal das Parlament. Und ich, Felicitas Hoppe, würde viel weitergehen und sagen, mit seinem Gewissen muss jeder selber klarkommen. Ich kann, und das ist doch das Großartige, darin bin ich dann eher protestantisch, ich kann doch mein Gewissen nicht delegieren. Ich kann doch nicht sagen, Gott sei Dank gibt es Heinrich Böll, wir haben ein Gewissen der Nation, der spricht für uns. Dieser Wunsch, also die Aufgabe an einen anderen abzugeben, ist sehr menschlich. Das entspannt ungemein, wenn ich weiß, es gibt drei gute Menschen, einer davon ist der gute Mensch von Köln und die werden es schon richten. Die erheben ihre Stimme, die hängen sich aus dem Fenster und ich sitze zu Hause und habe die Aufgabe abgegeben. Aber ehrlich gesagt, wir können unsere Aufgaben nicht an Schriftsteller abgeben. Die können Geschichten erzählen, aber nicht viel mehr.
Nun hängt aber dieses Etikett Gewissen der Nation an Heinrich Böll. Wie kann sich denn ein Schriftsteller überhaupt gegen so eine Klischeefabrik wehren?
In Maßen. Also ich glaube, er kann rausgehen, er kann an die Öffentlichkeit treten, er kann Zuschreibungen zurückweisen. Ich kann sagen, ja, Sie können viel über mich erzählen, aber das bin ich nicht. Also das heißt, man rückt die Dinge zurecht. Aber im Endeffekt sind diese Kräfte sehr stark. Was einmal in der Welt ist und einmal in Gang gekommen ist, das ist nicht mehr leicht zurückzunehmen. Und ich glaube, dass sich in den frühen Jahren entscheidet. Also man beginnt und die ersten Wahrnehmungen bleiben und dann sagt man, ach, Sie sind doch die, so wie ich halt immer die Schriftstellerin mit dem roten Rucksack sein werde, was ja vergleichsweise harmlos ist. Man ist ja auch selber nicht unschuldig daran. Also man gibt ja Signale aus, die diese Labels auch befördern. Und ich glaube, es gibt nur ein Mittel und eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und das Mittel, darüber verfügte Böll, das ist Humor.
Das ist Humor, das erlebt man in seiner Literatur. Er selbst ist auch sehr humorvoll damit umgegangen. Trotzdem, diese Zuschreibungen, die hängen an ihm und die verstellen natürlich auch den Blick auf seine Literatur, wenn das Scheinwerferlicht so eindeutig von diesem politischen Heinrich Böll ausgeht und von diesen Zuschreibungen, die ja auch fast immer Diffamierungen sind. Heinrich Böll hatte einen wunderbaren Text zum 8. Gebot geschrieben. Da geht es um Lüge und Wahrheit. Keines der 10 Gebote halte ich für so aktuell wie das 8., weil es immer um Wahrheitsfindung geht, schreibt Heinrich Böll da. Sind Sie mit ihm da einer Meinung?
Ja, ich würde jetzt nicht eine Hierarchie unter den Geboten aufstellen. Ich glaube, dass jedes Gebot auf seine Weise von großem Interesse ist und Wichtigkeit hat. Aber dieses passt eben so wunderbar in unsere Zeit. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, wider deinen Nächsten. Und in einer Zeit von Fake News und auch einer medialen Übermacht und auch einer Skrupellosigkeit im Ausstreuen von Gerüchten, die eigentlich als Fakten verkauft werden, gehört das Falschzeugnis ablegen eigentlich zum täglichen Geschäft. Und das finde ich schon faszinierend. Ich bin, glaube ich, weit weniger moralisch als Böll. Der Mensch redet viel, wenn der Tag lang ist. Aber zugleich erinnert es mich an den Satz meiner Mutter, die immer sagte, erst denken, dann sprechen. Weil sie immer sagte, was ihr einmal gesagt habt, ist in der Welt. Und ihr könnt es nicht mehr zurücknehmen. Manchmal glaubt man sich im Besitz der Wahrheit, gibt aber trotzdem Falschzeugnis ab. Und so weiter und so fort. Ein Mittel, weil Sie vorhin fragten, also wie entkomme ich Zuschreibungen, ist die Menschen aufzufordern, oder das würde ich auch an dieser Stelle tun, lest die Bücher und schaut euch das an. Also bleibt nicht an den Labels hängen und wenn dann jemand sagt, kann man heute nicht mehr lesen, dann sage ich, geh in den Laden, kauf dir ein Buch und lies. Und man wird, wenn man Böll jetzt wieder liest, und es ist ja reichlich da, auch die kleinen Texte, große Überraschungen erleben, Glücksmomente haben. Es wird auch Bücher geben, da sagt man, deren Zeit, also die passen für mich nicht mehr. Aber lesen, lesen, lesen und einfach die Texte anschauen und man wird verblüfft sein, wie wahnsinnig differenziert das ist. Das sind eben keine Pressemitteilungen, das ist Nachdenken über die Welt.
Sie sprachen gerade von der schnell formulierten Zuschreibung, die locker bei der Hand ist. Verlieren wir da auch die Tugend der Diskretion? etwas, was es in der Zeit von Heinrich Böll noch in ganz anderem, wunderbarem Ausmaße gab als heute?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir haben ja zum Teil mit Indiskretionen zu tun, gerade weil wir so wahrheitsversessen sind. Und natürlich darf man nicht vergessen, Heinrich Böll kommt aus einer Zeit, in der natürlich auch viel unter den Tisch gefegt wurde. Es wurde wahnsinnig viel verdrängt. Einiges wurde unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die geradezu wahrheitsfanatisch ist. Wir wollen alles aufdecken, jedwede Form von Missbrauch. Das ist alles vollkommen richtig. Aber auch hier ist Vorsicht geboten und man überschreitet eben schnell Grenzen. Und er bezieht sich in dem Text über das achte Gebot auch auf einige Textstellen aus einem Buch von Salinger, wo Salinger noch einmal auf die Situation verweist. Jesus steht vor Pilatus. Böll reflektiert diesen Text und denkt darüber nach, was das Schweigen vor Gericht bedeutet. Ist das Verschweigen? Ist das Zurückhaltung? Ist es Diskretion? Ist es Angst? Ist es Nichtwissen? Gibt es da nichts zu sagen? Aber zugleich wird deutlich, welche ungeheure Kraft aus diesem Schweigen hervorgeht. Zu sagen, ich habe dazu nichts zu sagen und ich werde dazu auch nicht sprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir fürchten, wie der Teufel das Weihwasser, dass wir an etwas nicht herankommen oder dass jemand, wie man früher sagte, etwas für sich behält. Das ist heute eigentlich gar nicht denkbar. Das gibt es ja nur noch im Beichtgeheimnis. Also, dass wirklich nicht gesprochen werden darf. Es wird ja beständig gesprochen, geredet. Es gibt Momente, in denen ist es wirklich besser, den Mund zu halten. Das glaube ich ganz sicher.
Bei Heinrich Böll geht es ja auch immer wieder darum, ihn zu befreien von all dem Gestrüpp, von all den Vorurteilen. Jeder ist mit einem Urteil über Böll schnell bei der Hand, ohne Böll wirklich gelesen zu haben. Man muss das Gestrüpp um die Worte und Wörtlichkeit weghacken. Alles, was um dieses Gestrüpp angewachsen ist. Sie haben in Ihrem Roman mit dem Titel Hoppe genau das getan. Sie haben viel Gestrüpp um Ihre Person weggehackt und Neues aufgebaut, indem Sie sich in Geschichten hineinverwandelt haben. Ist das so?
Naja, man versucht eben zu tun, was man kann. Aber eines darf man nicht vergessen. Es gibt natürlich eine Verführung oder Gefahr. Und das ist eben Literatur. Man ersetzt alte Geschichten durch neue Geschichten. Man wird altes Gestrüpp los, aber da sprießen plötzlich neue Bäumchen. Und man tut dann etwas, was ja auch zweifelhaft ist, was übrigens viele Schriftsteller mit Bedacht und sehr gern tun. Man bildet eben selber Legenden. Also man sagt sich, bevor die anderen sagen, wie ich bin, tue ich es lieber selber. Aber die Frage ist, kann ich mich sehen als die, die ich bin? Und das Schöne ist, es geht weiter und es ist ein Prozess. Und es gibt keine Liste, auf der steht 10 Punkte. Wenn Sie die kennen, wissen Sie, wie Böll ist oder wie Hoppe ist. Und das ist gut so.
Sie haben es bereits gesagt, Böll lesen, lesen, lesen. Was würden Sie uns empfehlen? Was sollten wir zur Hand nehmen, wenn wir jetzt uns wieder Böll nähern wollen oder ihn neu entdecken wollen?
Also bei den Romanen, finde ich, kann man hingreifen, wo man möchte. Da wird jeder eine eigene Präferenz haben. Ich finde immer noch Ansichten eines Clowns toll. Und ansonsten kleine Texte, Kurzgeschichten, Satiren, was einem in die Finger kommt, vor allem die alten Feuilletons, auch seine Rezensionen über andere Bücher und Werke. In diesen kurzen Texten, auch in den Gesprächstexten, taucht er einfach als feiner Beobachter und selber als sehr zugewandter Leser auf. Man sieht, dass Böll ein wahnsinnig aufmerksamer Leser war. Und es ist eigentlich relativ egal, wo man anfängt, glaube ich. Und wenn man es lieber kürzer hat, die kurzen Texte sind ja auch toll, es ist alles da.
Und es ist so wunderbar, das neu zu entdecken, wenn man zum Beispiel Ansichten eines Clowns liest, wie witzig das auch ist, wie witzig wirklich Heinrich Böll geschrieben
hat. Es ist sehr witzig und manchmal denkt man, das ist ein Witz aus einer anderen Zeit und dann gibt es Dinge, die einen plötzlich treffen und dann denkt man, wow, ja, genau so ist es. Und dieses Mittel des Witzes, des Humors, also der freundlichen, menschlichen Weltbetrachtung, das ist halt Böll. Jetzt habe ich wieder ein Label, selber ein Label geschaffen.
Vielen Dank, Felicitas Hoppe. Am 21. Dezember wird Heinrich Böll 100 Jahre alt. Über den Literaturnobelpreisträger und die Missverständnisse, die es auch um ihn gibt, haben wir mit Felicitas Hoppe gesprochen. Und unbedingt erwähnen wollen wir auch, dass das neue Buch von Felicitas Hoppe im März erscheint. Pravda, eine amerikanische Reise, so heißt das Buch. Und wir werden es selbstverständlich im Domradio vorstellen. Dankeschön.
Danke.